NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
16. Mai 1941. Der Todestag von Johannes Kuhlow, Gründer der Posaunenchorbewegung.
Es war immer dasselbe beim morgendlichen Sonntagsgottesdienst mit Posaunenchor. Viel zu spät aufgestanden, die Kanne, wie man das Instrument vertraulich nannte, noch nicht warm, der Ton spröde und Johann Pachelbels Kanon selbst im langsamen Tempo verdammt schwer zu intonieren. Nur beruhigend, dass es den Mitbläsern genauso ging. Während also Pachelbel auf diese lustvolle Art mehr oder weniger unkenntlich gemacht wurde, konnte man sich damit trösten, dass die ersten Posaunenchöre auch nicht besser klangen.
Sie müssen sich vorstellen, einfache Handwerker, einfache Bauern, die konnten ja noch nicht mal Noten lesen. Das hatten sie in der Schule auch nicht mitbekommen in der Regel. Also vom Niveau her, wie es heute gehandhabt wird, wo Berufsmusiker hineinwirken, war das natürlich meilenweit entfernt.
Ja, so ausgeschlafen und quicklebendig können Posaunenchöre auch klingen, wenn sie von ambitionierten Profis wie Werner Benz einstudiert werden. 3 Jahrzehnte lang der westfälische Landesposaunenwart, wie das bis heute im zopfig-zünftigen Vereinsdeutsch heißt. Hut ab vor diesem professionellen Niveau. Nur stand am Anfang der Posaunenchöre gar nicht die große Musik im Zentrum, sondern eine große Idee, die Idee der Weltverbesserung. Der Mann, der hier auf seinem Flügelhorn die alte Weihnachtsweise »Erstanden ist der Heilig Christ« spielt, heißt Johannes Kuhlow und war einer der großen Musikmissionare des 19. Jahrhunderts. 1856 wurde er in Gohfeld geboren, heute ein Stadtteil des ostwestfälischen Löhne. Es waren harte Zeiten damals im Ravensberger Land. Die Industrialisierung nahm den kleinen Handwerkern die Arbeit weg. Die Autorität der Kirche war durch Aufklärung und Säkularisierung angeknackst.
Die wirtschaftlichen Umwälzungen, die Entwurzelung, die Unsicherheit der Menschen, was gibt Halt, was gibt Orientierung?
Das waren die existenziellen Fragen, die dem Stuttgarter Theologen und Kuhlow-Forscher Wolfgang Schnabel in vielen Dokumenten der Zeit begegnen. Die populärsten Antworten gab damals die protestantische Erweckungsbewegung. Im Pastorenhaushalt der Kuhlows hatte sie glühende Anhänger.
Wenn Sie kommen in eine Mission oder einen Gottesdienst, dann hören Sie eine klare Botschaft, klare Anweisungen für Ihr Leben und vor allem, Sie erleben Menschen, die selber begeistert sind.
Das zentrale Thema war so die persönliche Jesus-Begegnung, also eine sehr intime persönliche Ebene, die in den Liedtexten anklingt, bis hin zur Schwülstigkeit und dieses pietistische Ansatz, der war eben ganz zentral für Johannes Kuhlow.
Alexander Kuhlow, der Urenkel, setzt als Kantor an der Orgel die musikalische Familientradition fort. In seinem Arbeitszimmer hängt das Wappen, 2 martialisch gekreuzte Keulen, die den Namen Kuhlow erklären, aber auch die kämpferische Natur des Urgroßvaters. Den Kampf für das Heil und gegen die Laster der Welt führte der studierte Theologe Johannes Kuhlow nicht nur mit dem Wort von der Kanzel, sondern vor allem mit dem durchdringenden Schall der Posaunenchöre, die er zu einem mächtigen Verkündigungsapparat aufbaute.
Von meinem seligen Vater habe ich festgehalten, dass ein Posaunenchor mit seinen Musikpredigten evangelisieren kann und muss. Denn sie sind so ziemlich die einzigen Predigten, mit denen man noch an die der Kirche Entfremdeten herankommen kann. Sogar an Bielefelder Sozialdemokraten.
Dem aufmerksamen Hörer wird nicht entgangen sein, dass der Posaunenchor durchaus auch Trompeten, Flügelhörner, Tenorhörner und andere Blechblasinstrumente umfasst. Posaune, das war für Kuhlow eher eine Sammelbezeichnung, wie er sie in der Bibelübersetzung von Martin Luther fand.
Posaunen, weil das die Instrumente sind, die in der Bibel eben von den Blechblasinstrumenten explizit auch genannt und beschrieben werden.
Wobei der blechunkundige Luther die altgriechische Trompete Salpings und den jüdischen Schofar gleich mit in den Topf warf. Überhaupt war die Bibel für Kuhlow nur ein Vorwand für die eigentlichen Vorteile der Blechinstrumente. Sie waren leicht erlernbar, transportabel und durchdringend.
Zumal ja viele Veranstaltungen der Erweckungsbewegung im Freien vor sich gegangen sind. Es waren ja Tausende, manchmal zigtausende mehr von Menschen, die da zusammengekommen sind. Und dann kam eben auch diese Idee der mobilen Orgel.
Als Idealklang der mobilen Orgel schwebte Kuhlow nicht der heutige Posaunenchorklang mit Trompeten und Zugposaunen vor, sondern eine Mischung aus Tuben, Waldhörnern und speziellen Flügelhörnern, die er zusammen mit dem Bielefelder Instrumentenbauer Ernst David entwickelte und die schon zu Lebzeiten als Kuhlow-Hörner bekannt waren.
Sie sind die Nachtigallen im Sopran der Blechmusik.
In den 1920er Jahren ging Kuhlow in dieser Idealbesetzung mit seinem Kuhlow-Hornsextett auf Tournee und spielte von Finnland bis nach Ägypten seine geistlichen Lieder.
Zum Beispiel ein Festeborg ist unser Gott, dann klingt das nicht so strahlend und hell, wie es heutige moderne Posaunenchöre spielen, sondern sehr weich und ja, ein bisschen düster eigentlich auch. Man kann es vielleicht mit einem Harmonium vergleichen.
Lange vor diesen Originalaufnahmen mit seinem Hornsextett wirkte Johannes Kuhlow, der kleine Mann mit dem imposanten Bart, als Pastor in der westfälischen Provinz. 1892 holte ihn Friedrich von Bodelschwing als Diakon nach Bethel bei Bielefeld in die neu gegründete Pflegeanstalt für alte, behinderte oder sozial abgestürzte Menschen.
Bodelschwing wollte ihn haben, weil er das Potenzial in ihm wohl gesehen hat. Nicht so sehr im Bereich Verwaltung, Organisation, da musste man cool immer Leute zur Seite stellen. Aber er war jemand, der Menschen begeistern konnte, der Menschen mitnehmen konnte. Und diese Gaben hat Bodelschwing gesehen und die hat er auch dann genutzt.
Als Leiter der Ausbildung für die Diakone am sogenannten Haus Nazareth machte Kuhlow die Beherrschung eines Blechblasinstruments zur Pflicht und zog sich damit weiteren Nachwuchs heran. Sprunghaft stieg damals die Zahl der Posaunenchöre an. Und Kuhlow, der Posaunengeneral, wie man ihn nannte, verordnete ihnen in straffer Vereinsmanier Satzungen, die durchtränkt waren von pietistischen Idealen und Verboten.
Der Besuch von öffentlichen Lustbarkeiten ist nicht gestattet, ebenso ein anstoßerregender Wirtshausbesuch. Auch der Genuss von Branntwein ist verboten, außer auf ärztliche Anordnung und in Notfällen. Also nur als Medizin, nie als Genussmittel.
Alkohol, das war nur in den göttlich vorgesehenen Dosen für ihn, also wenn irgendein Apfel vielleicht angegoren war, das war die göttlich für ihn vorgesehene Dosis Alkohol und mehr kam bei ihm auch nicht in Frage und er hat dazu auch den schönen Spruch gesagt, ich bin als Milchtrinker auf die Welt gekommen und dabei bin ich dann auch später geblieben.
Wirken Kuhlows Moralvorstellungen heute unfreiwillig komisch, so war er als Person wirklich skurril. Ein Sonderling, der ökologisch lebte, sich selten wusch, nur im Notfall seinen Anzug wechselte und für unzählige Anekdoten gut war.
Sein Humor zeigt sich zum Beispiel darin auch, dass er, wenn er sein Horn mitgenommen hat, dann immer die entsprechende Melodie geblasen hat. Wenn er irgendwo zu Besuch war, hat er nicht an der Hausglocke geläutet, sondern hat sein Horn rausgeholt und hat gespielt, tut mir auf die schöne Pforte.
Oder Johannes Kuhlow hat zum Beispiel ein rohes Ei mit Schale komplett gegessen, weil er der Meinung war, dass er dem Körper damit die nötige Portion Kalk bzw. Calcium zuführt und hat das auch vor Leuten gemacht, weil das einfach seine Lebensform war und die haben sich natürlich köstlich amüsiert.
Oder wenn er auf dem 10-Meter-Turm stand, da mal in Helsinki in Finnland, da hat er dann auch geblasen und dann ist er mit dem Horn von dem 10-Meter-Turm runtergesprungen.
Weniger humorvoll war Kuhlow, wenn es um Politik ging. Der Kaiser und die Monarchie rangierten für ihn gleich nach Gott. Juden, Engländer und Franzosen galten ihm als Schädlinge. Im Ersten Weltkrieg plädierte er in Briefen an die Regierung für die Umsiedlung ganzer Volksgruppen.
Dagegen, dass wir die Belgier und Französlinge mit Sack und Pack in die französische Luft befördern, kann uns niemand reinreden. Denn wenn wir Frieden machen, werden wir mit Gottes Hilfe ja die Welt bezwungen haben. Wir dürfen nur nicht sentimental werden.
Der Zusammenbruch des protestantischen Hauses Hohenzollern traf Kuhlow hart. In der Weimarer Republik sah er überall Feinde, die sich ins Schwarz-Rot-Gold der neuen Nationalfahne eingenistet hatten.
Die gottlosen Vereinigung von Schwarz gleich Zentrum, Rot gleich Marxisten und Gold gleich Bank- und Börsenjudentum arbeitet mit Lügen und Morden. Deshalb wollen wir Bibelchristen Gott bitten, dass er es Hitler gelingen lasse, sein gutes Programm in Gott wohlgefälliger Weise zu verwirklichen. Ich stimme darum so. Ich ehre Hindenburg und wähle Hitler.
Hitler ist Christ, hat Kuhlow geglaubt. Der betet jeden Tag, der trinkt keinen Alkohol, der raucht nicht. Und deswegen hat Kuhlow, weil er für die Obrigkeit jemand beten soll, nach 1. Timotheus 2, war ganz klar für Christen in der Erweckungsbewegung, so wie man vorher für den Kaiser gebetet hat, hat man dann und später für den Reichspräsidenten, hat man dann eben für Hitler gebetet.
1933 trat Kuhlow in die NSDAP ein, gab Hitler ein Ständchen auf dem Obersalzberg und arrangierte das Horst-Wessel-Lied für Posaunenchöre, zum Schrecken vieler aufrechter Protestanten. Die Spätfolgen von Kuhlows Anbiederung an die Nazis konnte sein Urenkel Alexander Kuhlow nach der Wende in Sachsen erleben.
In Leipzig, Mendelssohn-Museum, wo mich eine ehemalige DDR-Pastorin bei dem Namen Kuhlow anfuhr, haben Sie etwas mit diesem Nazischwein Johannes Kuhlow zu tun? So fuhr sie mich an, als sie meinen Namen hörte. Und da muss dringend eine Aufarbeitung erfolgen, und zwar eben auf der Grundlage des gesamten Quellenmaterials. Und unsere Familie möchte auch gerne, dass eine wirklich wissenschaftlich fundierte kritische Monographie über Johannes Kuhlow auch mit dieser dunklen Seite mal aufräumt und die klarstellt.
Wirklich aktiv ließ man Johannes Kuhlow nach 1933 nicht mehr werden. Während die Posaunenchöre gleichgeschaltet und dem Propagandaministerium unterstellt wurden, während NS-Gefolgsleute wie Wilhelm Ehmann oder Fritz Bachmann als junge Posaunenchorfunktionäre den Schulterschluss mit den Machthabern vollzogen, erschien Kuhlow immer mehr als verschrobenes Relikt aus anderen Zeiten. Sein Freund Walter Duwe hat den einsamen alten Mann kurz vor seinem Tod erlebt.
Dann kam ich oben am Friedhofsweg vorbei und da stand er dann auf der Straße unter dem Buche, einem großen Buche. Sie stand vor seinem Hause und las die Zeitung. Und das kann ich Ihnen sagen, alter Kuhlow ist und bleibt ein Kind Gottes.
Vor 75 Jahren, am 16. Mai 1941, starb Johannes Kuhlow mit 84 Jahren in Gadderbaum bei Bielefeld. Nach dem Krieg haben sich die Posaunenchöre allmählich vom Image des Erweckungsbläsers Johannes Kuhlow befreit. Klang und Repertoire bekamen ihr Lifting bis hin zu Big Band-Einflüssen. Kuhlows Idee aber ist immer noch ein Erfolgsmodell. Mit aktuell 120.000 Mitgliedern sind die Posaunenchöre, wie der Kuhlow-Forscher Wolfgang Schnabel feststellt, jedenfalls weitaus lebensfähiger als die Kirchenchöre.
Es gibt Posaunenchöre, denen gelingt es ganz toll, diese Mehrgenerationen oder intergenerative Arbeit zu leisten. Und damit ist sie fast die einzige Gruppe innerhalb der Kirche, in der 80 mit 8-Jährigen zusammen etwas unternehmen.
Im Zeitzeichen erinnerte Michael Struck-Schlohn an Johannes Kuhlow, der heute vor 75 Jahren gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.